Vater, wir sind hier in deiner Gegenwart und wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Öffne unsere Herzen, sende deinen Geist, dass wir deine Worte hören, dass du uns gebrauchst und dass du groß wirst. Amen. Das Kreuz hier hat für mich eine besondere Bedeutung. Das ist das Kreuz von Mary Lual. Mary Lual ist eine ganz interessante Person im Ostkongo. Für die Leute, die auf dem Platz waren und so einen Flyer haben von der Mission, die sehen Mary Lual. Hier ist sie und hier ist auch das Kreuz. Sie hat es mir geschenkt, als ich letztens im September im Südsudan war und dann zurückgekommen bin. Sie hat ein schweres Leben. Sie wurde als dritte Frau zu einem Mann verheiratet und hatte lang keine Kinder. Die Leute haben gesagt, die Ehe ist unter einem Fluch zwischen den beiden. Und darunter hat sie unglaublich gelitten. Und als dann 1995 in dieser Region die ersten Missionare kamen, also afrikanische Dinka, vom Stamm der Dinka, die kamen und haben von Jesus erzählt, war sie eine der ersten, die in Tonchnors, wo sie gewohnt hat, das Evangelium angenommen hat. Und sie hat erlebt, wie der Fluch, der so auf ihre Ehe lag, gebrochen wurde. Sie wurde Evangelistin, ist in viele Dörfer gezogen, hat von Jesus erzählt, mit Gemeinden gegründet und dann auch Frauenbeauftragte von der Diözese. Eine ganz tolle Frau, hat einen tollen Glauben. Und als ich sie das letzte Mal getroffen habe, hat sie ganz begeistert erzählt, ihr Sohn, sie hat zwei Kinder, eine Tochter und einen Sohn, William, den kenne ich auch gut, er wurde Pastor. Und sie erzählte mir dann ganz begeistert, ihr Sohn hat jetzt letztes Jahr zwei Frauen noch dazu geheiratet, in einem Jahr. Und ich war ein bisschen durch den Wind. In der Kultur ist es so, Mütter sind normalerweise sehr stolz, wenn der Sohn mehrere Frauen heiratet, weil sie sich da erhoffen, dass sie viele Enkelkinder kriegen. Und das ist was, was in der Kultur, jemand, der mehr Frauen hat, ist höher angesehen. Es ist natürlich so, dass er dann nicht mehr Pastor sein kann. Also er arbeitet weiterhin in der Kirche, aber für die Gemeinde, aber nicht mehr als Pastor. Er musste sein Kollarhemd, das darf er nicht mehr tragen. Und es hat mir innerlich wehgetan. Ich kenne den William gut, ich habe die Mary Lual gern. Und es hat mich irgendwie beschäftigt. Wehgetan hat mir, wie so kulturelle Werte, die Botschaft des Evangeliums untergraben. Und merken es Leute nicht. Ich war mir unsicher. Nach wie vor eine ganz tolle Frau, überzeugte Christin. Ich habe sie sehr gern. Aber das hat mir wehgetan. Und ich bin dann heimgekommen, zurück nach Deutschland, und habe bei meinem Vater ein Liederbuch. Er hat ausgemistet und das war so ein altes Liederbuch von 1928. Er wollte wegschmeißen und hat mir gegeben, ob ich das nicht will. Barmer Verlag. Und das ist vom Reichsverband der deutschen Schülerbibelkreise, der Pfarrer Katz, hat das Vorwort geschrieben. Und da sind ganz tolle Lieder drin, erbauliche Lieder. Näher mein Gott zu dir, großer Gott, wir loben dich. Unter dem Thema großer Gott, wir loben dich, der Überschrift. Gott ist gegenwärtig. Und dann so ziemlich am Ende gibt es eine Überschrift. Wir zogen ins Feld. Bei Leipzig auf der Plane, oh herrliche Schlacht, da brach er den Franzosen das Glück und die Macht. Da lagen sie sicher nach blutigem Fall. Und so weiter. Oder Lied Nummer 400. Kein schönerer Tod ist auf der Welt, als wer vom Feind erschlagen. Und ich war völlig verwirrt. Was für kriegsverherrlichende Liedern unsere Großeltern oder Urgroßeltern, je nachdem, manchmal selbst in Schülerbibelkreise gesungen haben. Also sicherlich nicht alle und nicht überall, aber ich war schon verwirrt. Das Problem der Blendung, dass Gesellschaft uns blendet, haben nicht nur die anderen da in Afrika. In der Gefahr stehen wir alle. Und ich glaube, Bischof Moses hat irgendwie das gemerkt, dass mich das im Südsudan, als ich dort war, sehr beschäftigt hat. Und er kam am letzten Tag zu mir und setzte sich zu mir und sagte, du Mensch, Matthias, er fing so irgendwie aus heiterem Himmel an. Weißt du, Polygamie, also dass ein Mann mehrere Frauen hat, das gab es auch zur Zeit Jesu. Das weiß man aus den säkularen Berichten. Aber Jesus hat ganz wenig dazu drüber gesagt. Zur Scheidung, was im Westen häufig ein größeres Problem ist, da hat Jesus mehr dazu gesagt. Und dann entstand so eine Pause, ohne das gut oder schlecht oder zu rechtfertigen oder verteidigen. Und dann meinte er, du, weißt du, was wir brauchen, ist Jüngerschaft. Und eine tiefe Verbindung mit Christus. Wenn die unser Denken und Handeln prägt und bestimmt. Das ist wichtig. Und es hat mich irgendwie so beschäftigt. Tiefe Verbindung mit Christus, die unser Denken und Handeln bestimmt. Und die Bergpredigt, die handelt von dieser tiefen Beziehung. Da geht es immer um Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit. Wie gehen wir mit Gottes Wort um? Wie praktizieren wir ehrlich und aufrichtig unseren Glauben? Wie geht man mit Besitz und anderen Beziehungen um? Und im Kapitel 6, die Verse 5 bis 7, die würde ich gerne lesen. Matthäus Kapitel 6, die Verse 5 bis 7. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in den Synagogen und an den Straßenecken stehen und beten, damit sie von den Leuten gesehen werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon gehabt. Wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir es vergelten. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht viel plappern wie die Heiden, denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viele Worte machen. Amen. Der Text hat, finde ich, drei ganz wichtige Elemente, um diese tiefe Verbindung zu Christus zu stärken, die uns hilft, dass wir uns nicht, wir sind alles Kinder unserer Zeit und jeder in seiner Generation, aber trotzdem kritisch zu bleiben und reflektiert zu sein. Und das eine ist, wenn du betest, so geh in dein Kämmerlein. Wir haben uns im Südsudan über diesen Text und über Gebet unterhalten, weil Menschen, die in der Friedensarbeit sind, die haben auch ganz viel mit Rückschlägen und Anfeindungen zu tun. Und da braucht man Gebet als einen sicheren Anker, um wieder neue Kraft zu tanken. Und das Problem war, afrikanische Rundhütten haben kein Kämmerlein. Das ist einfach eine runde Lehmhütte und das ist der eine Raum. Und ich habe geguckt, wie kann man denn da das übersetzen? Und wir haben geguckt, Dinka Rek, das Neue Testament ist übersetzt, das Alte Testament sind sie gerade drüber. Und sie haben es ganz toll übersetzt. Geh an deinen ungestörten Ort. Geh an deinen ungestörten Ort. Ich bin verheiratet mit Steffi. Und ich brauche mit meiner Frau immer wieder einen ungestörten Ort, wo ich reden kann. Sonst merke ich, dass die Beziehung zu meiner Frau oberflächlicher wird. Das ist manchmal, wenn ich nicht, wir gucken, dass wir irgendwie in der Woche einen festen Termin haben, wo man sich als Mensch begegnet und ehrlich redet. Sonst wird die Beziehung oberflächlich und dann ist man kurz angebunden, weil jeder das hat und jenes hat und dann schaukeln sich Probleme schnell hoch. Ich brauche einen Ort, wo ich ehrlich reden kann, in ungestörten Ort mit meiner Frau. Und so ist es auch mit meiner Beziehung zu Gott. Ich brauche einen unbeschwerten Ort, wo nur ich mit Gott rede, wo ich klagen kann und weinen kann und lachen kann. Wir stehen alle in der Gefahr, wenn wir Bibel lesen, ich auch, dass wir das reinlesen, was wir gerne sehen und hören und hätten. Das sind wir alle in der Gefahr. Und wenn wir versuchen, auf Gott zu hören, stehen wir alle auch in der Gefahr, die innere Stimme zu hören und das zu hören, was wir gerne hätten. Und ich glaube, gerade deshalb ist es wichtig, sich das ehrlich einzugestehen und zu versuchen, einen Raum zu finden. Dachboden, im Keller. Also bei mir klappt es ganz selten, wenn ich es im Büro mache. Da sehe ich ständig meinen Schreibtisch und mir kommt in den Kopf, was ich noch telefonieren muss oder sonst was. Wenn ich mit meiner Frau zusammen versuche, gut zu reden, ist es auch schlecht, wenn wir beide die Küche sehen. Da hat meine Frau ständig andere Gedanken. Die Frage bleibt, wo ist mein ungestörter Ort? Ich habe verschiedene Plätze, wo ich mich zurückziehen kann. Manchmal auch in der Kirche, die bei uns gegenüber ein Haus ist. Im Sommer draußen auf der Terrasse. Und es ist wichtig, sich Gedanken zu machen. Wo habe ich einen Ort, wo ich ungestört sein kann? Es kann im Sommer anders sein wie im Winter. Manchmal knie ich dann auch, nicht weil Knien besser oder schlechter ist, aber eine äußere Haltung hilft mir, eine innere Haltung zu finden. Und dann geht es in unserem Text weiter. Geh in deine Kammer und schließ die Tür zu. Ich habe mich gefragt, warum denn das? Das ist ja eine Doppelung. Warum reicht denn nicht schon die Kammer? Ich kenne das bei mir, wenn ich ganz ehrlich mit Gott rede, dann rede ich manchmal auch laut. Und das möchte ich dann auch gar nicht, dass das meine Frau hört oder andere Leute. Manchmal habe ich auch das Bedenken, wenn ich ehrlich vor Gott rede, wenn ich mich freue oder auch wenn ich Tränen habe, da möchte ich nicht, dass sofort die Kinder die Tür aufreißen. Hallo Papa! Das wäre mir ein bisschen unangenehm. Ehrlich sein vor Gott. Wir brauchen was, wo wir vor Gott weinen können, lachen können, klagen können, mit Gott ringen können, wie Hiob. Die Psalmen sind voll Klagepsalmen, wo Menschen Gott nicht mehr verstehen können. Die Krankheit, die mir jetzt die Kraft raubt. Oder der Arbeitskollege, der mir immer versucht, irgendwie mich klein zu machen, um an seine eigene Größe zu glauben. Oder das Gespräch mit meinen Kindern, das vielleicht irgendwie schief gelaufen ist und ich habe mich doch eigentlich gut vorbereitet und wollte ein friedlich harmonisches Gespräch. Und dann verstehe ich Gott nicht. Die Psalmen sind Psalmen und ein Drittel von den Psalmen sind Klagepsalmen. Da sprechen Menschen ganz bittere Sachen teilweise. Und das Interessante ist, die biblischen Klagepsalmen haben oft einen sehr ähnlichen Aufbau. Wie in Psalm 13, da geht es am Anfang ganz stark darum, das Herz auszuschütten. Wie lang soll ich mich sorgen? Wie lang willst du mich so vergessen? Theologisch ist es ja eigentlich falsch. Gott vergisst einen, der ist allwissend. Oder wenn der Beter sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Theologisch ist es ja falsch, Gott ist überall. Aber der Beter hat die Freiheit, all das aus dem Herzen auszuschütten, was er gerade empfindet und wie er es empfindet, egal ob das theologisch richtig oder falsch ist. Den Hass, die Bitterkeit, die drin ist, einfach rauszulassen. Und Gott? Gott hält es aus. Und es steht sogar in der Bibel. Ich muss ganz ehrlich gestehen, mir ist es manchmal ein bisschen unangenehm, so ganz ehrlich bitter mit Gott zu ringen, weil ich auch ein bisschen einen guten Eindruck vor Gott machen will. Das soll ja glücklich oder stolz sein über mich, dass ich ein gutes Kind Gottes bin. Und da passt es dann manchmal ganz wenig. Und manchmal frage ich mich, wenn ich so meine Bitterkeit rauslasse, ist das nicht auch ein bisschen Sünde? Aber Gott hält es aus. Eigentlich ist es ein Zeichen des Glaubens, weil es ehrlich ist. Das Problem, was Jesus den Pharisäern vorwirft, ist, dass sie Heuchler sind. Und manchmal ertappe ich mich auch, dass ich auch in meiner stillen Zeit glatte, schöne formulierte Gebete zu Gott sage. Und in meinem Herzen ist es trotzdem manchmal bitter und ärgerlich. Und ich kann Gott nicht verstehen. Und ich bin verzweifelt. Eigentlich ist das ein Zeichen von starkem Glauben, ehrlich zu sein, weil es Vertrauen zeigt. Vertrauen zu Gott, ehrlich mit Gott zu sein. Und dann in den Psalmen ist es ganz interessant, da wo Menschen klagen und die Bitterkeit rauslassen, da spürt man dann, wie das sie auch emotional entlastet. Im Worte finden, im Ausdrücken, im von sich geben, verliert sich der Hass manchmal und das, was so eine Macht über einen hat, verliert an Macht, weil man es von sich gibt, weil wir es aussprechen, weil wir es vor Gott aussprechen. Und dann können wir wieder klar denken. Angst hindert uns, klar zu denken. Und häufig ist nach diesen bitteren Worten in den Psalmen, dann ändert sich das, dass ein Gebet kommt, dass Bitte kommt. Und da, wo wir Dinge von uns geben, wo wir trauern, wo wir klagen, da können Dinge heil werden. In unserer Gemeinde auch viel Bitterkeit ist. Ich frage mich, haben diese Christen einen Ort, wo sie klagen können? Damit aus Bitterkeit und Klage, dass das Klagen die Macht verliert. Und dass langsam ein Weg kommt, wo Dinge wieder heil werden können. Im Aussprechen, im Miteinander. Und das ist das Interessante, was wir oft in den Psalmen lesen, dass nach den Klagen irgendwie so ein Wunder geschieht. Es schlägt um in Bitte von der Klage, schau doch, erhör mich Gott, erleuchte meine Augen, Psalm 13, dass ich nicht im Tode entschlafe. Und dann passiert es oft, dass am Ende, vielleicht auch nach einem langen Prozess, kommt wie Vers 6, Vers 13, ich aber traue darauf, dass du gnädig bist, mein Herr. Mein Herz freut sich, dass du gerne hilfst. Da ändert sich langsam eine Einstellung. Das ist nichts Mechanisches, das kann man nicht machen. Aber das ist das Wunder, das wir in den Klagepsalmen finden. Ganz häufig. Und dazu braucht es eine Tür, die man auch mal zumachen kann. Die Frage ist, kann ich vor Gott klagen? Ganz ehrlich sein? Lachen? Habe ich da einen Ort? Was bewegt mich wirklich in meinen Gebeten? Kann ich das sagen? Und dann geht es weiter in unserem Text und das ist eigentlich ein bisschen verstörend. Und wenn ihr betet, solltet ihr nicht viel Worte machen, wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört, wenn sie viel Worte machen. Wie soll man denn beten ohne Worte? Nicht viel Worte machen. Ich ertappe mich immer wieder, ich ertappe mich immer wieder bei meinen Gebeten, dass es da doch ganz viel um mich geht. Meine Pläne, meine Gedanken, meine Wünsche, meine Vorstellungen. Und wie sehr ich mich manchmal auch um mich selbst drehe. Und lieben kann eigentlich nur der, der von sich selbst wegsieht. Ich kann nicht meine Frau lieben, wenn ich mich nur um mich selbst drehe. Das funktioniert nicht. Lieben kann der, der von sich selbst wegsehen kann. Und Gott lieben können wir dann, wenn wir auch weg von uns und hin zu Gott sehen können. Den Blick auf Gott richten. Ich habe lange geglaubt, ich müsste geistlich mehr wachsen. Und es hat manchmal, ich wollte mehr wachsen und mehr, wie kriege ich mehr wachsen und mehr Stille. Und es hat mir innerlichen Druck gemacht. Und dann habe ich irgendwann erkannt, auch das ist eine Form von Selbstzentrierung. Da geht es ja auch doch nur um mich. Ich mehr wachsen, ich. Wer aus Gottes Gnade lebt, der muss sich nicht beweisen. Der darf aus Gnade sein, so wie ich bin. So wie ich gewachsen bin, so wie meine Biografie ist, so wie mein Glaube jetzt ist, das ist okay, ich leg's dir hin, Gott, und du wirst das draus machen, dass das für dich passt. Nicht viele Worte machen. Hören kann nur der, der auch mal still sein kann. Das ist auch in unserem Gebeten so. Auf Gott hören kann nur der, der mal auch aufhören kann von meinen Plänen, meinen Gedanken, meinen Wünschen. Das ist auch wichtig und das nimmt Gott sehr ernst. Aber es ist auch gut, eine Phase zu haben, wo wir still sind. Wo vielleicht manchmal Gedanken kommen, die ich dann wieder wegschiebe. Das ist normal. Andere Gedanken, die ein Gespräch, das schwierig gelaufen ist, dass ich sage, okay, das kommt jetzt. Das lege ich in Gottes Gegenwart. Zeig du mir gute Gedanken. Aber ich will still sein. Ich will hören. Den Blick auf Christus richten. Am Ende von der Bergpredigt fordert Jesus die Leute zu einer Entscheidung auf. Da gibt es zwei Wege, der breite und der schmale. Und die spannende Frage ist, welchen Weg will ich einschlagen? Da gibt es zwei Leute, die Häusle bauen, der eine auf Fels, der andere auf Sand. Und die Frage ist, worauf willst du bauen? Jesus fordert uns raus. Was davon möchte ich umsetzen? Ich würde gern mit drei Fragen abschließen. Wo ist mein ungestörter Ort? Dass Gott mir begegnen kann. Weil die Verbindung, die enge Verbindung hilft, dass wir uns nicht so leicht blenden lassen von unserer Gesellschaft. Ich erlebe das momentan, wo Menschen auch gerne Angst schüren. Angst vor den und jenes, Inflation und Geld und Kriminalität und Ausländer und Ängste, bewirken meistens, dass man sich so in Gruppen, das gibt an Stärke und man bildet Fronten gegen die. Das sind die, die uns das Böse machen. Aber Fronten schaffen nie eine gute Zukunft. Dafür braucht man Brücken. Da braucht es Gespräche und ein Miteinander. Im Südsudan erlebe ich das auch, wo Menschen ganz schnell in Fronten denken. Aufgrund von der Angst. Und die Angst ist berechtigt. Aber in der Begegnung mit Jesus erkennen wir, wo können wir Brücken schlagen, anstatt Gräben und Fronten zu ziehen. Und was bewegt mich wirklich? Trauern, klagen, weinen, lachen, damit mein Glaube nicht oberflächlich wird. Oder so wie das, was Jesus den Pharisäern vorwirft, ihr Heuchler. Und um wen geht's? Meine Blickrichtung. Den Blick auf Christus richten, weil es mir hilft, damit ich mich nicht so schnell in der Gefahr bin, dass ich mich stark um mich selbst drehe. Ich würde gern kurze Pause machen, dass ich Gedanken machen kann. Möchte ich da was umsetzen? Ist da was dabei, was mir wichtig ist? können gerne ein paar Musikklänge dazu hören, 2-3 Minuten. Und dann, wenn jemand möchte, weil ich weiß, wenn ich mir manche Sachen vornehme, habe ich sie 2 Tage später wieder vergessen. Ich habe hier nochmal ein paar Sachen, die Sachen grob zusammengefasst. Kann man sich einen Knick da reinmachen? Und wenn man es dann mitnimmt, dann erinnert der Knick einen manchmal an das, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Kann man sogar irgendwo hinstellen, dann hilft es manchmal noch besser. Ein paar Minuten, wo ich mir Gedanken machen kann. Um wem geht's? Was bewegt mich wirklich in meinen Gebeten? Und habe ich einen Ort? Oder was könnte für mich ein Ort sein, wo ich ungestört eine Zeit mit Gott haben kann? Ohne Stress und Hektik. Und dann würde ich zum Abschluss danach beten. Gegenwart. Wecke du in uns die Sehnsucht nach dir. Schenk uns Raum und kreative Ideen, wo wir ungestörte Orte finden, um deine Gegenwart zu spüren, um die Verbindung mit dir zu vertiefen, wo wir uns freuen können, lachen können, weinen können. Schenk, dass unsere Verbindung mit dir, unser Denken und Handeln bestimmt und prägt, dass wir erkennen können, was dein Wille ist, um eine prophetische Stimme zu haben für unsere Gesellschaft, für unsere Umgebung. Schenk du, dass wir Liebe üben, wo man sich hasst, dass wir verzeihen, wo man sich mit Gesten beleidigt, dass wir wie in den Psalmen klagen, trauern, damit unser Glaube echt bleibt und dass wir Brücken bauen, wo Ängste sind, wo Menschen sich zusammenschließen, Fronten bilden und Feindbilder aufbauen. Hilf uns, dass wir Wege der Zukunft gestalten, indem wir Brücken bauen. Zueinander und in die Zukunft. Gebrauche du uns zum Segen und lass uns aus der Stille, aus dem Hören, aus der Verbundenheit mit dir unseren Alltag gestalten. Amen.